Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 195. Heute wieder mit einer Gegenstelle mit Internet. Hallo Basti.
Servus, ich bin wieder am Leben.
Ja, der Basti darf wieder am Leben teilnehmen. Hat, während er kein Internet hatte, spontan beschlossen, mal nach Schalke zu fahren. Und kommen wir zur wichtigsten Frage überhaupt. Sind alle Schlüssel wieder mit zurückgekommen?
Ja, ich habe alle Schlüssel wieder mit zurückgebracht, aber leider keine 3 Punkte. Mir wäre es andersrum lieber gewesen, ohne Schlüssel und mit 3 Punkten.
Ich schilder einfach mal kurz, wie ich das Spiel so vor dem heimischen Fernseher erlebt habe. Und dann können wir mal abgleichen mit dem, wie du das so im Stadion empfunden hast. Du hattest ein Thema schon mal nicht, unter dem ich leiden musste, Marcel Reif als Kommentator.
Oh je.
Also allein das war schon ein ganz schlechtes Zeichen. Aber nun gut, das Spiel fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich fand, es waren beide Mannschaften recht offensiv. Beide haben versucht, irgendwie was zu reißen. In der ersten Hälfte fand ich, war Schalke ein bisschen besser. Wir haben so ein bisschen, ja, es nicht geschafft, in den Rhythmus reinzukommen. Dann passierte diese blöde Geschichte da mit Seferovic, was uns dann da auch nochmal so ein bisschen Unruhe reingebracht hat. Und dann später ja noch Zambrano, der ja anscheinend irgendwie dann einen Schlag gegen die Rippen bekommen hat. Ich fand aber, dass wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser waren und das gemacht haben, was wir in den Spielen davor immer geschafft haben, nämlich 100%ige Chancen zu verwandeln. Also da hatten wir irgendwie einen totalen Ausfall. Meier hatte so ein paar Dinger, die er nicht mit dem ersten Schuss irgendwie versucht hat zu verwandeln, sondern mal irgendwie versucht hat, sich den Ball auf den anderen Fuß zu legen. Das funktioniert bei ihm ja dann meistens nicht. Wir hatten ein wahnsinniges Pech mit diesem Kopfball von Meier. Ja, und am Ende geht's halt dann so aus, wie es halt sein muss. Man versucht halt irgendwie den Rückstand noch wegzumachen und kassiert dann noch eins. Also auch wenn es ärgerlich ist und ein Unentschieden auf jeden Fall drin gewesen wäre, fand ich am Ende die Niederlage jetzt nicht so schlimm, weil man eigentlich von jedem Moment an gemerkt hat, dass die Mannschaft willens ist, an dem Thema was zu ändern, aber einfach keinen guten Tag erwischt hat.
Ja, also da decken sich, also meine Eindrücke aus dem Stadion decken sich da eigentlich mit deinen. Es ist ärgerlich gewesen. Im Endeffekt kann man das Spiel ein bisschen vergleichen mit dem Spiel in Hamburg, weil auch hier wäre, glaube ich, ein Unentschieden gerecht gewesen. Beziehungsweise die Eintracht war so meiner Meinung nach als Auswärtsmannschaft, dadurch, dass wir auswärts auf Schalke gespielt haben, war die Eintracht für mich sogar fast besser. Gut, das kann aus meinem subjektiven Stadionerlebnis, kann daher rühren, aber Schalke hat mich jetzt nicht so sehr beeindruckt. Wenn man überlegt, die haben ungefähr das Dreifache, geben die an Spielern aus, wie wir, spielen irgendwie zu Hause, Flutlichtspiel, die haben mich wirklich nicht beeindruckt. Also die waren ähnlich umständlich im Spielaufbau, fand ich, wie der HSV.
Ja.
Und die Eintracht hat mich eigentlich überrascht. Also ich schimpfe ja gerne über die Eintracht, gerade wenn ich dann im Stadion bin und man brüllt ein bisschen rum und bla bla bla. Aber die Eintracht, man konnte echt nichts sagen. Wie du es vorhin schon erwähnt hast, die Eintracht, die hat teilweise echt, was ich von Eintracht gar nicht so kenne, teilweise gemerkt dann, dass sie irgendwie hier, also sie haben Blut geleckt und haben gemerkt, okay, hier ist irgendwie was drin. Und mir ist so eine Passsicherheit irgendwie aufgefallen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass so viele Ballstaffetten waren da. Die harte, flache Pässe über 4, 5 Stationen, die dann teilweise nicht unbedingt in zwingenden Chancen gemünzt sind, aber trotzdem war das irgendwie, für mich war es ein Fortschritt. Auch wie du es gesagt hast, auch wenn wir verloren haben, war es eigentlich ein Fortschritt, weil wir müssen überlegen, wir fahren auf Schalke, ist eigentlich vom Papier her eine Top-Mannschaft. Und da so aufzutreten, da habe ich von Eintracht schon wesentlich mutlosere Auftritte gesehen. Ja, und am Ende vom Tag ist es halt ekelhaft. Scheiß Standardsituation, Marzip im Sonntagskopfball, sag ich mal, der dann ins lange Eck trudelt, in den Winkel.
Da war halt auch Pech dran. Also man hat halt zumindest in der Wiederholung am Fernseher deutlich gesehen, dass Rust da irgendwie beim Hochspringen wegrutscht. Okay. Ja gut, dann kann er halt an der Stelle auch nichts machen. Ja, ja.
Radetzky so hat da jetzt kannst du auch kassieren. Also weißt du, das ist eine Standardsituation. Das ist mehr oder weniger. Ich habe die ganze Zeit mein Gefühl, weil weiß ich nicht, wenn ich mit Herrn Breitenreiter hätte sprechen können am Spiel, ich hätte ihm gerne gesagt, dass er sich ja nichts einbilden soll auf den Sieg, weil Schalke wird noch einige Arbeit haben, weil die haben andere Ambitionen als wir, glaube ich. Die wollen, glaube ich, eher Richtung Champions League.
Ja.
Und wenn die dann so spielen, weiß ich, also gut, Gegen die Eintracht hat es jetzt mit Glück gereicht, aber für den Gehaltsetat, die haben, glaube ich, den dritthöchsten Etat in der Bundesliga, war das für mich schon ein bisschen schwach. Die Stimmung auf Schalke war auch schwach. War irgendwie komisch, weil die Mannschaft von Schalke hat, glaube ich, das Publikum auch nicht mitgenommen, weil die teilweise umständlich gespielt haben. Max Meyer hat irgendwie so ein paar Kleinigkeiten, wie ich das aus der Ferne gut beurteilen konnte, so ein paar kleine coole Aktionen gehabt. Aber alles in allem war das viel auch ideenlos, die dann auf die Außen gespielt haben. Gut, wir haben das auch teilweise so gemacht, aber gut, wir haben auch auswärts gespielt und wir sind auch noch die Eintracht. Ich habe mich im Bus auf der Rückfahrt habe ich mich geärgert, weil man hat einfach, ja, du hast es ja schon gesagt, man hat einfach einen Fortschritt gesehen, der leider nicht belohnt worden ist. Ähnlich wie wir hatten dann so ein, das Pech und Glück hat sich so ein bisschen gedreht, weil parallel hat der Stuttgart endlich mal gewonnen in Hannover, glaube ich. Und ja. Jetzt, ich hoffe nicht, dass dieser Stuttgart-Virus jetzt zu uns gewandert ist, weil gut spielen und keine Punkte ist auch scheiße.
Naja gut, aber schlecht spielen und keine Punkte ist halt auch genau. Doof. Ja, also ich finde es halt gut, wenn man wenigstens sehen kann, dass ja. Die Mannschaft Ambitionen hat, da irgendwie was draus zu machen. Und am Ende musst du halt Gas geben, dann hast du keine Chance. Und dann das kann halt ja. funktionieren oder du kassierst halt das Zweite. Und in dem Moment haben wir halt das Zweite kassiert. Man muss halt an der Stelle auch sagen, dass Sané das ganz clever gemacht hat und Radetzky, gut, er hatte da jetzt auch wenig andere Möglichkeiten. Er musste da irgendwie raus. Er konnte da jetzt auch schlecht den Arm hinhalten, sonst hätte er ihn zu Fall gebracht. Dann gibt es einen Elfmeter, dann ist das Ding auch drin. Also das macht halt am Ende des Tages auch keinen großen Unterschied.
Ja, man muss Fährmann, glaube ich, auch noch erwähnen. Ja, wie ja. Für diese, also das war nicht auf unserem Blog, also ich habe es von Weitem nur gesehen, aber es schien mir schon eine richtig krasse Chance zu sein, wie er da die Arme noch hochreißt. War, glaube ich, ein Kopfball von Meier, kann es sein? Oder ja. irgendeine Szene habe ich von ihm im Kopf. Der war ja die letzten zwei Spiele, war ja auch schon krass drauf. Also das haben wir, als er bei uns war, hat er, glaube ich, ein bisschen Verletzungspech gehabt. Das hat man bei uns nicht so gesehen. Und aber er hat den auch gestern, wie in den Spielen zuvor, in Stuttgart auch und jetzt gegen uns auch. Schalke hat im Moment viel Spielglück, wir hatten das gestern nicht. Ich glaube, so kann man das unterm Strich sagen, dass die Eintracht sich keine Sorgen machen braucht, was das betrifft. Mhm. Wie du es gesagt hast, lieber eine Ergebniskrise als eine komplette Krise. Und ja, so Tage wie gestern gibt's, kommen auch wieder andere, wo die Eintracht vielleicht mal nicht so gut spielt und trotzdem gewinnt. Aber ja, man konnte einfach nichts sagen und die Mannschaft funktioniert, glaube ich. Wobei man ein bisschen gemerkt hat, dass so ein ganz kleiner Bruch im Spiel war, als Seferovic draußen war. Da fehlt dann vorne schon was. Also da hast du dann auch gemerkt, dass Seferovic und Castaños sich gegenseitig gut befruchten, weil Castaños danach auch so ein bisschen in der Luft hing, fand ich.
Ja, also das merkst du halt schon. Wobei ich sagen muss, Aigner hat seinen Job da auf der rechten Seite nicht schlecht gemacht. Er hat von vornherein gleich Vollgas gegeben. Ich hatte ja am Dienstag, als wir ja nichts aufnehmen konnten, ja so ein bisschen die Prognose gestellt, dass Meier von Anfang an nicht spielen wird, sondern dass Schalke eher so das ist, wo er dann nachher eingewechselt wird und Aigner von Anfang an kommt. Ich habe mich da natürlich total verschätzt. Ich fand aber, dass Aigner das nachher sehr ordentlich gemacht hat und gemeinsam mit Injovski da auf der rechten Seite ganz ordentlich Gas gegeben hat. Das Problem war halt am Ende einfach, dass sie halt wenig Bälle irgendwie reinbekommen haben und auch an der Stelle vielleicht hohe Bälle das falsche Mittel waren, weil ein Fährmann ist groß, wer steht da noch hinten drin, ein Matip ist groß. Schalke hat halt einfach große Abwehrspieler. Ich meine, ein Castaños und Meier sind jetzt auch nicht gerade klein, aber das ist halt einfach schwierig, da mit einem hohen Ball irgendwie mal zum Erfolg zu kommen. Und für die flachen, harten Bälle irgendwie in den 16er oder an den 16-Meter-Raum, dafür waren wir halt einfach zu kompliziert unterwegs an dem Tag.
Ja, das stimmt. Habe ich genauso gesehen, weil die Eintracht hat auch viel über Außen gespielt und da muss man auch nochmal ganz kurz am Rande erwähnen, dass Injovski eigentlich echt ein gutes Spiel gemacht hat, fand ich.
Klar, man sieht der ist immer, gelaufen, also ja, der ist ja bis zur 94. ist der ja da durchgesprintet und das, obwohl er ja zwischendrin eine mitbekommen hat, aber die Szene würde ich gleich gerne nochmal separat beleuchten. Also da, die waren generell eigentlich viele unterwegs. Ein Castaños auch und ein Meier war auch durchaus nachher durch den Abfall oder durch den Ausfall von Seferovic, fand ich öfters in der Defensive mal noch unterwegs und hat da mal die eine oder andere Situation auch gerettet.
Ja, aber man hatte bei Injovski, er hat wirklich fast wie ein Geisteskranker, hat er echt gearbeitet und er ist durchgerannt, bis er bei ihm siehst du halt dann teilweise noch so diese ganz kleinen spielerischen Mängeln, aber die kann er dann so eigentlich ganz gut wettmachen. Aber es lag nicht an ihm, fand ich, weil du hast es richtig gesagt, diese Taktik dann zu sagen, okay, wir schaffen es irgendwie nicht durch die Mitte und dann spielen wir halt nochmal den Ball auf außen, obwohl Chipka hat auch, glaube ich, fünfmal geflankt, Inowski fünfmal geflankt und da ist dann halt nichts bei rumgekommen. Schalke hat dann im Gegenzug irgendwann das Glück gehabt, so eine Flanke, den Matip auf den Kopf fällt, der Russ ausrutscht, wie du es gesagt hast und ja, das passiert, so ist Fußball. Also die Eintracht hätte auch durch eine von diesen 10 Flanken, ich glaube, wir hatten mehr Torschüsse, mehr Eckbälle, hätte locker auch 1-2-0 für die Eintracht stehen können und dann hätte Schalke sich was überlegen müssen. So ist es ärgerlich, das Tor so spät zu kassieren, aber man hat die allerletzte Lösung hat bei der Eintracht noch gefehlt, aber wir sind ja auch die Eintracht, wir müssen uns auch noch weiterentwickeln und ich habe auf jeden Fall einen Fortschritt gesehen, gerade zu den ekelhaften Auswärtsspielen in der letzten Saison. Ja. Muss ich sagen, ich war jetzt zwar bei 2 Niederlagen auswärts, vielleicht sollte ich nicht mehr hinfahren, aber auch in Wolfsburg und auf Schalke, 2 Top-Mannschaften, die anderen hatten beiden mindestens auf Augenhöhe gespielt und ich glaube, damit kann man schon zufrieden sein, wenn das jetzt so bleibt, weil das ist ja immer das Gefährliche bei sowas, dass du, ja, jetzt spielst du zu Hause gegen Hertha, da hast du auch noch nicht gewonnen, gegen, weil das ist auch eine ekelhafte Mannschaft, die haben auch hinten lange Kerls drin und die sind auch eher auf Spielzerstörung und destruktiv unterwegs. Gut, halt Fußball, aber Hertha und Ingolstadt, die nächsten 2 Spiele hört sich jetzt nicht so unmöglich an. Und wenn man da irgendwie 4 bis 6 Punkte holt, dann kann man schon zufrieden sein. Die Bundesliga-Tabelle ist sehr, sehr eng. Eintracht hätte, glaube ich, gestern Dritter werden können oder 13. alles drin. Die ganzen Teams sind alle noch, das ist ja das, was wir auch im Saisoneröffnungspodcast gesagt haben. Die Bundesliga ist ein bisschen durcheinander irgendwie und da hat jeder irgendwie seine Schwächen und da ragt keiner wirklich krass heraus, wenn man überlegt, dass so ein ja, gutes Durchschnittsteam von den Leistungen her, sag ich mal, Schalke, die sind jetzt plötzlich Dritter. Also.
Ja gut, aber man muss auch dazu sagen, das ist jetzt der 6. Spieltag, also genau. Da ist noch viel Bewegung drin, außer bei Hannover, aber das ist...
ja, da habe ich am Rasenfunk gesagt, Front 6 nicht mehr. Favorit.
Ein Thema noch, weil du gerade eben gesagt hast, bei Injovski fehlen so ein paar spielerische Dinge. Finde ich eigentlich gar nicht so sehr. Es gab eine Szene, die hat mich sehr beeindruckt, wo er auch mit Fullspeed mal nicht versucht hat, von außen zu flanken, sondern wirklich in den 16er reingelaufen ist, mit einem wirklich schönen Übersteiger 2 Mann ausgespielt hat und dann eine scharfe, flache Flanke nach innen gibt. Das Problem war nur einfach, dass weder Castaños noch Meier in dem Moment mitgekommen sind und in der Mitte halt einfach keiner stand.
Ja, ich glaube, ich erinnere mich an die Szene.
Ja, mir war das eine geile Szene. Ja, also.
Mir mit dem Jovski echt sehr gut gefallen, wie du es schon sagst. Ich denke, das ist jetzt auch unsere Lösung. Ich denke auch, der hat sich festgespielt da. Also,
ja.
Ich glaube, da können wir jetzt, die Baustelle können wir schon mal schließen und da müssen wir halt schauen, was mit Aigner und Abraham ist, wie das geregelt wird. Vielleicht hat sich das jetzt durch die 2 Verletzungen. Vielleicht ist Zambrano auch zu früh reingekommen.
Weiß man nicht, also ich fand, er hat da jetzt, obwohl es ja heißt, er hat diesen Schlag in der ersten Hälfte abbekommen, danach nicht wirklich viele Anzeichen davon gezeigt, aber gut, klar, wenn du da noch einen draufkriegst, dann tut es wahrscheinlich richtig weh. 2 Spieler sind mir noch aufgefallen, Stendera fand ich, hat im Vergleich zu den beiden Partien vorher, wo ich ihn eher so ein bisschen, ja, Unterwert fand, diesmal wieder einen ordentlichen Tag gehabt und auch viele gute Ideen gehabt. Gerade auch, wenn man so an diesen einen Pass denkt, wo er ja quasi durch diese Gasse durch den Pass nach vorne zu Castaños gespielt hat, der halt in dem Moment leider schon im Abseits stand. Ansonsten wäre der auch da durch und weg gewesen. Das fand ich eine gute Nummer. Und ich fand, Hasebe hatte so ein bisschen einen schlechten Tag erwischt. Er war an manchen Stellen ein bisschen zu langsam, hat auch irgendwie nicht so richtig, ja, hat versucht, den Ball anzunehmen und hat nicht mitbekommen, dass von hinten schon 2 Gegenspieler kommen und hat dann den Ball wieder verloren und war dann halt relativ schnell so am Rumlamentieren. Ich hatte ja die Prognose, weil ja hier, wie war er, unser Schiedsrichter?
Felix Zweier war es.
So. Genau. Der ja so ein bisschen kartenverliebt auf mich scheint, der hatte ja in den ersten 5 Spielen, die er gezeigt hat, irgendwie 21 Karten verteilt. Der war ja dann an der Stelle dann doch stellenweise noch so ein bisschen zurückhaltend, aber da hatte ich am Anfang so ein bisschen Sorge um Hasebe, wenn der da anfängt und da die Diskussionsstunde anfängt, dass er da auch ganz schnell mal irgendwie Karten gezückt bekommt, aber es ist ja glücklicherweise eigentlich auch ganz gut ausgegangen am Ende.
Ja, das, was du mit Stendera gesagt hast, fand ich auch. Ich fand, der war in den Spielen zuvor teilweise ein bisschen fahrig, aber er wirkte auf jeden Fall konzentrierter. Und wenn er diese Form zeigt, dann ist er für die Eintracht ganz, ganz wichtig. Weil ich glaube, dass er ist die Leitlinie, an der wir vielleicht diesen nächsten Entwicklungsschritt machen können. Er ist quasi derjenige, der das mitträgt, glaube ich. Weil diese kurzen Bälle und dann nicht nur immer über außen zu spielen, sondern auch irgendwie mal eine Ballbesitzidee zu haben, wie man irgendwie in die Schnittstellen kommt mit unseren schnellen Leuten. Ich glaube, er ist derjenige, der das mittragen wird. Reinhardt fand ich auch einigermaßen in Ordnung.
Ja.
Und wir haben auf jeden Fall das Potenzial, du hast es gesehen. Die Eintracht hat, im Gegensatz zu früheren Zeiten, hat die Eintracht auch die Konzentration nicht verloren. Auch wenn ein paar Sachen nicht geklappt haben oder sie dann dumme Fouls gemacht haben, Schalke irgendwie dann teilweise doch noch ins Spiel dann kam. Aber du hast keinen Abfall gesehen, fand ich. Diesen Thomas Schaaf-Fußballabfall, den wir teilweise hatten letztes Mal in den Auswärtsspielen, den hast du gar nicht gesehen. Die haben sich auch nach dem 1-0 nicht irgendwie, da hast du nicht gedacht, gut, die sind jetzt geschockt, sondern die haben es einfach weiter probiert, gut, dann sind sie irgendwann in Konter gelaufen. Das passiert, ist dann auch scheißegal, was am Ende 1-0 oder 2-0 ist. Aber ich hoffe, dass die Eintracht so beibehalten kann und dass es keinen Stunk gibt mit den Leuten, weil mir tut Abraham immer so leid irgendwie. Deswegen scheint so ein netter Kerl, der hat sich überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen, hat immer gut gespielt. Jetzt ist er wieder aus der Startelf gerutscht. Ja. Leider kann man keine 13 Spiele auf den Platz schicken, aber ja gut.
Ja, auf der anderen Seite ist es auch vielleicht okay, wenn, oder gar nicht mal so verkehrt, wenn du halt mehr als die 11 Top-Spieler hast, ja, weil du immer damit rechnen musst, dass mal einer ausfällt. Und auch gut ist, wenn du im Spiel mal einfach das System irgendwie
fand ich auch wichtig.
Kannst.
Hast du gesehen, als Eigner dann kam?
Ja. Ja.
Da kann der Gegner sich auch nicht so leicht drauf einstellen. Ne?
Ja, ich fand übrigens schon, dass wir so in den letzten 10 Minuten so ein bisschen die Konzentration verloren haben, da merktest du schon, dass die ein oder andere Aktion dann schon eher so ein bisschen hektisch wirkte. Also da hat man schon versucht, krampfhaft irgendwie noch dieses 1-1, was man ja wirklich auch verdient hätte, irgendwie zu holen. Und da waren dann schon so mehr Flüchtigkeitsfehler drin. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal.
Das ist normal, wenn du dann alle, eben wenn du weißt, hast du noch 5 Minuten oder so ein Kram, dann musst du halt allen Hafer nach vorne. Hat leider nicht funktioniert, aber man hat es auch bei der Verabschiedung von der Mannschaft gesehen, als sie nochmal zu den Fans gelaufen sind. Da gab es nicht einen Pfiff, das ist selbstverständlich. Also es war, die Eintracht wurde quasi so gefeiert, als wenn die gewonnen hätte oder unentschieden gespielt hätte. Wir waren zwar nicht lange da, was auch verständlich ist, weil es war spät und kalt und verloren.
Ja.
Aber die Verbindung zwischen Fans und Mannschaft stimmt und die Unterstützung ist da und die Mannschaft gibt alles und man hat nicht dieses, man ist nicht mehr sauer auf die Eintracht. Ich habe letztes Jahr die Eintracht in der letzten Saison teilweise echt oft verflucht und habe dann irgendwann nach dem 5. ekelhaften Spiel dann auch irgendwie den Spirit in der Saison verloren, aber das war nach der Niederlage gestern gar nicht. Also das war eher so, die Mannschaft hat mir eher leid getan. So, man wollte ihnen eigentlich sagen, Jungs, eigentlich habt ihr es geil gemacht, macht einfach weiter so, dann kommt der Rest von selber. Stuttgart hat sie jetzt auch gesehen, die haben einfach auch weiter durchgezogen, haben an ihren Dings geglaubt und die Eintracht muss das auch machen. Weil mit bisschen mehr Spielglück kann die Eintracht auch da gewinnen und dann hängen wir echt vorne drin.
So, ja, und klar, wir hätten damit auch auf Platz 3 kommen können. Also da wäre einiges noch drin gewesen.
Genau. Ne? Dann hätte ich schon die Olaf Thon Bildschlagzeilen Eintracht Champions League und das ist vielleicht sogar ganz gut, dass hier ein bisschen die Kirche im Dorf bleibt. Und jetzt gilt volle Konzentration Hertha. Ich hoffe, dass die Eintracht diese Niederlage jetzt abgehakt hat und das ist jetzt, egal ob es jetzt so nur ein ganz kurzer Vorlauf zum Hertha-Spiel ist, sondern aber dass sie sich eiskalt darauf konzentrieren, weil das Spiel ist sogar fast noch wichtiger. Weil mit Schalke werden wir, glaube ich, in der Saisonabrechnung, wenn bei denen nicht so viel schief geht, nichts zu tun haben, die werden durch ihre individuelle Qualität uns trotzdem noch voraus sein. Aber genau Mannschaften wie Hertha, denen müssen wir zeigen, ja Jungs, wir sind 2-3 Jahre weiter in der Entwicklung als ihr und ihr habt hier keine Chance, fahrt wieder nach Hause, ciao.
Ja.
Und eigentlich Ingolstadt auch. Wenn der HSV da gewinnen kann, dann können wir das auch. Die haben zwar glücklich mit dem Freischuss da gewonnen, aber man kann in Ingolstadt, bei allem Hype um Ingolstadt, die sind auch limitiert. Und wenn du diese Spielweise von denen, die kannte man ja jetzt auch die ganzen Spiele sehen. Also die rennen an und lassen nicht viel zu. Aber wenn du dann, ja, eigentlich müsstest du genauso spielen wie auf Schalke.
Ja.
Weil irgendwann flutscht ein Pass durch und dann ist Castagnos weg, genau wie du es gesagt hast, wenn es dann kein Abseits ist, steht es 0-1 und dann fällt Ingolstadt auch nicht mehr so viel ein. Das hat man gesehen, als sie gegen Dortmund gespielt haben. Das ist bis zum 1-0, sah das ganz gut aus. Da hat Dortmund einmal diesen Ball durchgekriegt über Ginter, glaube ich, der hat einen Übersteiger gemacht, zack. Und ja, ich bin immer noch zuversichtlich trotz Niederlage und ich finde es eigentlich geil, weil die Eintracht schon, nach meinem Gefühl und immer vorausgesetzt, es sind immer 6 Spieltage, also das muss man immer wieder dazu sagen. Aber es ist eine gewisse Stabilität da, finde ich.
Ja. Trotzdem wird es spannend, wie wir dann am Sonntag gegen Hertha auflaufen, weil die Situation dann doch eine andere ist. Wir spielen zu Hause, das heißt, wir müssen ganz klar das Spiel machen. Ja. Hertha ist auf jeden Fall eine Mannschaft, gegen die wir gewinnen müssen, wenn wir in der oberen Tabellenhälfte uns festsetzen wollen. Und ich habe Hertha, auch wenn ich sie bislang wenig beobachtet habe, aber schon eher so als die Mannschaft wahrgenommen, die jetzt nicht wie Schalke gestern auch offensiv nach vorne spielt, sondern die werden sich eher hinten so ein bisschen reinstellen und werden uns da das Leben ziemlich schwer machen. Ich weiß nicht, ob uns das so gut liegt. Hinzu kommt, Seferovic wird die nächsten 2 Spiele mit Sicherheit ausfallen. Zambrano habe ich jetzt nichts gehört, aber ist halt auch die Frage, was jetzt ist mit dem Schlag, den er da abbekommen hat. Und was ich vorhin gelesen habe, fällt wohl auch Reinhardt aus gegen Hertha.
Warum, was hat er?
Das weiß ich nicht. Ich hatte es nur gelesen, dass es momentan so aussieht, als wenn er auch nicht spielen könnte.
Hui, das ist schon 3 Spieler. Das ist schon.
Gut, ja, ich meine, Zambrano, okay, mit Abraham hat bisher auch funktioniert. Würde gehen.
Eigner für Seferovic.
Eigner für Seferovic, ja. Aber was machst du dann mit einem Reinhardt?
Sie fragen wahrscheinlich Flum.
Wäre der 1:1 Tausch. Ja. Wobei
oder Chandler und Inioski dann auf die 6 mit. Ich weiß nicht.
Würde ich nicht tun. Also ich würde.
Ja, gut, stimmt.
Iggy da schon Inioski auf, da.
Genau, ich nicht so viel, auch nicht zu so viel rumschieben.
Nee, also ich finde halt schon, Inioski gerade mit, auch wenn du Eigner setzen musst, das hat gut funktioniert.
Die beiden, genau, aber das wollte ich nämlich gerade sagen. Wenn du Eigner wieder stellst, dann würde ich fast wieder auf unser, dadurch, dass Ferovic jetzt auch weg ist, ich würde fast dann wieder auf unser altes System umstellen, vielleicht. Und vielleicht mal links irgendjemand ganz anders bringen. Für Reinhardt dann, weil dann können wir irgendwie auf eine 6 stellen mit Hasebe und Schendera.
Ja.
Auf der 10, rechts Eigner und dann, ich weiß gar nicht, was ist, Gacinovic war wieder nicht im Kader, oder?
Ich meine nicht, nein.
Ich, weil gegen Hertha habe ich irgendwie, so von meinem subjektiven Gefühl her, da bräuchten wir vielleicht so einen, ich will jetzt gar nicht Inui sagen, aber so einen kleinen Wusler, der vielleicht mit einem Dribbling, weil so einer fehlt uns, finde ich noch. Also es, uns fehlt vielleicht in unserer Kaderstruktur vielleicht ein Spieler, der mit 1-2 Bewegungen irgendwie eine ganz neue Spielsituation kreieren kann, wenn er 1-2 Leute aussteigen lässt, um dann die Mannschaft, die andere gegnerische Mannschaft so ein bisschen außer Kontrolle zu bringen. Ja, vielleicht müssen wir gegen Hertha wieder dieses 4-2-3-1 spielen, um das Spiel viel breiter zu machen. Weil bei der Raute finde ich es, die Eintracht hat eine gute Passsicherheit gehabt, aber bei der Raute ist es halt dann ziemlich kompakt. Und ich glaube, wenn die Hertha dann das Zentrum dicht macht, die haben hinten auch, wie gesagt, lange Jungs, da wird es nicht immer klappen, dass wir dann wie gegen Köln einfach, dass die Inioski-Flanke so top kommt und dass Meier dann das Ding einigt. Weil da kannst du dich ja nicht drauf verlassen. Aber vielleicht brauchen wir so ein bisschen Breite, dass mal auch die Außenstürmer irgendwie lang geschickt werden, dass die Hertha, dass die Innenverteidiger sich quasi mehr auseinanderziehen müssen bei denen. Ja, ich denke, Armin Fee wird schon die passenden Antworten finden und was du auch schon erwähnt hast, ist ja richtig. Auch wenn die Leute einem leid tun, wenn die dann auf der Bank sitzen, aber die Eintracht hat eine Breite im Kader und wir reden hier auch noch darüber, dass wir auch noch Cutlets haben. Also, Waldschmidt ist auch noch da.
Ja gut, Waldschmidt kam ja gegen Schalke, dann für Castagnas, weil man schon irgendwie gemerkt hat, dass mit, was du ja vorhin auch angesprochen hast, mit dem Fehlen von Seferovic so ein bisschen, ja, die Unterstützung für Castagnas fehlt, nicht nur mit einem, der ihm die Räume aufmacht, sondern ihm auch so ein bisschen die Hinweise gibt. Ich habe vorhin mal so ein bisschen bei den Rasenfunk-Kollegen in deren Forum gestöbert und da war dann halt eben auch so der Hinweis, dass halt eben Seferovic der ist, der nicht nur eben ja Platz schafft, sondern auch Castagnas klar sagt, wo er hinlaufen soll, welche Wege er gehen soll, damit das natürlich passt, weil dem so ein bisschen da einfach die Bundesliga-Erfahrung noch fehlt. Und da merktest du schon in dem Moment, als Waldschmidt da reinkam, dass er da schon mehr in dem Thema drin ist und da auch mal ganz andere Wege geht, wo du Castagnas vorher so nicht gesehen hast. Also ich fand, das passte da an der Stelle eigentlich schon ganz gut. Von daher, dass das eine ganz gute Lösung sein könnte.
Ja, denke ich auch. Vielleicht so ein bisschen da, vielleicht kriegen wir dann auch so ein bisschen ein anderes Element rein. So ein kleiner, schneller. Da Ist gegen Verteidiger. Ich glaube, Brooks spielt bei der Hertha in der Innenverteidigung und Langkamp, wenn ich mich nicht täusche. Da ist so ein Spieler, der einen niedrigen Körperschwerpunkt hat, glaube ich, ganz gut, weil Brooks kann zum Beispiel Castaños in der Luft locker verteidigen und vielleicht sogar auch gegen Meier. Und aber so einen kleinen Waldschmidt, der da so ein bisschen rumwuselt, vielleicht kann er sogar einen Elfmeter rausholen, wenn er da ein bisschen Unruhe schafft. Und nicht immer nur, dass Oczipka dann quasi den Ball kriegt und zum 500. Mal flankt, sondern das genau, was du vorhin gesagt hast, dass so eine Iniowski-Aktion vielleicht auch mal vom vorderen Mittelfeldspieler dann kommt. Und dann denke ich schon, man darf die Hertha auch nicht überhypen, weil die hatten auch viel, die hatten auch Spielglück gegen Köln zum Beispiel, da hätte es auch 0-1 stehen können. Und dann kam Ibisevic mit seinen zwei Toren. Muss man bei denen auch abwarten. Die sind jetzt, die haben jetzt auch keine Traummannschaft, muss ich sagen. Und die haben ein ziemlich einfaches taktisches System, das glaube ich auch zusammenbricht, wenn wir da das 1-0 machen. Also wie gegen Köln. Weil ich habe Hertha, habe ich 90 Minuten, glaube ich, in Dortmund habe ich die gesehen, da haben die es bis zum 1-0 auch richtig gut gemacht. Die haben da Dortmund schon vor mehr Probleme gestellt, als sie sich erwünscht hatten. Aber dann, wenn du siehst dann, wenn du so Mannschaft, wenn du dann das Tor machst, dann fallen die ein Stück weit in dem Sinne auseinander, dass sie dann ihre massive Struktur müssen die dann aufgeben und dann wird es ein normales Spiel. Und deswegen, ich kann mir gegen Hertha eigentlich nur das Gleiche wünschen wie gegen Köln, dass die Eintracht vielleicht ein frühes Tor macht und dann dadurch Selbstvertrauen kriegt und dann spielen sich, glaube ich, diese Kombination, die Eintracht immer macht, weil die sind auch teilweise heikel. Du hast bei der Eintracht teilweise auch schon Angst. Ich würde mir bei der Eintracht, also im Block habe ich manchmal schon geschrien, einfach nur, jetzt wickst doch einfach mal den Ball raus. Und ich habe bei der Eintracht immer das Gefühl, die wollen, egal wie heikel die Situation ist, die wollen das unbedingt hier so ein kleines Dreieck bilden und zack, zack, Eckchen machen und das den Ball flach da raus kombinieren. Wo du manchmal, es hat geklappt, ist ja nichts passiert, aber manchmal hast du dann fürs eigene Gefühl, für die Sicherheit, würde ich dann mir lieber manchmal sogar auch ein Dings wünschen, dass einfach einer den Ball nach vorne wichst und dass du dich dann wieder neu sortieren kannst. Und,
ja, das ist, hast du aber nicht nur im Stadion, im Block, das hatte ich gestern hier zu Hause vorm Bildschirm auch, dass ich da einfach manchmal so ein bisschen sehr, sehr hibbelig war und mir gedacht habe, komm, jetzt mach nicht so lange rum und dreh dich nicht noch dreimal im Kreis.
Genau.
Komm, da vorne, da sind zwei lange, sind ein paar Laufstarke dabei.
Genau.
Auf nach vorne, ja. Das haben sie ja an der einen oder anderen Stelle gestern dann mal so aus dem, so 25 Meter vorm Tor versucht, da irgendwie so einen Ball über die Abwehr rein zu chippen, aber meistens war es entweder zu weit oder der Spieler war schon im Abseits, aber der Ansatz war ja dann nachher auch irgendwo da. Ist halt die Frage, inwieweit das dann gegen die Hertha funktioniert. Ich glaube, da kommen wir mit unserer Taktik von außen schon wieder eher rein, weil wenn Hertha halt wirklich da so kompakt steht, dass du dann halt wirklich einfach mal auf die beiden Langen da vorne irgendwie gehen musst. Und da hat sich ja gestern gezeigt, dass sowohl Oczipka als auch Iniowski als auch Aigner durchaus mal eine Flanke da vorne reingekriegt haben und auch Stendera durchaus da mit langen Bällen ganz gut unterwegs war. Also das könnte an der Stelle schon aufgehen, aber wir müssen, wie du schon sagst, früh das Tor machen, dass wir dann die Sicherheit auch behalten. Ansonsten wird es echt ein ekliges Spiel werden.
Ich glaube auch, das ist die richtige Bezeichnung. Es wird ekelhaft, weil Hertha ist auch in vielen Hinsichten eine ekelhafte Mannschaft. Die sind schwer zu bespielen. Die wissen, dass sie nicht so viel drauf haben. Und deswegen, ja, es ist so ein Darmstadt-Deluxe-mäßig, deswegen gehen die viel auf Defensive und die haben dann halt auch leider jetzt auch noch dazu bekommen. Gut, es hört sich an wie ein Altherrensturm mit Kalou und Ibisevic, aber die haben halt auch Tore drin. Also da kann, es kann passieren. Ibisevic, das 1-0 gegen Köln, war auch der Büchsenöffner für die. Das ist auch nicht unbedingt ein Tor. Also diesen Kopfball, den er da macht, der von der Seite ins lange Eck, das machen auch nicht viele aus der Situation. Also das ist jetzt nicht unbedingt, dass du sagst, gut, der hat jetzt eine hundertprozentige Chance verwertet, sondern er hat dadurch, dass er diesen Kopfball überhaupt probiert, hat er die Chance überhaupt erst kreiert. Und das sind Stürmer, die, ja, wir kennen es ja selber von Meier, das sind Stürmer, die siehst du die ganze Zeit nicht. Ja, aber ich habe es dann schon im geistigen Auge, sehe ich schon vor mir, wie der Drexi Bisevic auf unsere Fankurve zuläuft in der zweiten Halbzeit, in der 80. Minute und dann das 0-1 macht. Weil es halt, der ist mit allen Wassern gewaschen und Kalou auch an guten Tagen. Und dann haben die noch so ein, zwei Spieler, die, ja, die eigentlich nur Durchschnitt sind, aber die an guten Tagen auch was reißen können. Valentin Stocker ist auch ein komischer Spieler. Also der pendelt auch von Kreisklasse zur Weltklasse. Ich hoffe einfach nur, dass sie hier sich ein bisschen einnullen lassen. Weil die Hertha hat jetzt auch genug gewonnen. Die haben in Augsburg mit Suff gewonnen. Die haben zu Hause gegen Köln einigermaßen glücklich gewonnen. es reicht jetzt auch. Also die müssen auch mal wieder auf den
Boden der Tatsachen zurück.
Richtig.
Und damit ja gut, das ist halt, ja, ein bisschen Glück gehört halt auch dazu, ja.
Genau, aber das ist es.
Das ganze Können bringt dir halt auch nichts, wenn der Gegenspieler nicht auch mal irgendwie was zulässt. Und so sieht ja aus. Köln hat es zugelassen, Augsburg auch, ja.
Ja, es ist ekelhaft. Das ist halt das Ekelhafte und das Geile zugleich am Fußball.
Ja.
Dass du es nicht berechnen kannst, weil...
Trotzdem ist die Hertha für mich nicht die Mannschaft, die ich da oben auf Platz 5, wo sie jetzt aktuell stehen, sehe auf lange Sicht, sondern eher so zwischen 12 und 14 würde ich sie eigentlich eher so einordnen.
Ja, ich habe die sogar beim Rasenfunk, haben wir alle Tabelle getippt, da habe ich sie sogar auf dem Relegationsplatz getippt.
Ah, ich glaube, ganz so schlecht waren sie bei mir nicht. Ja, Relegationsplatz ist traditionell für den HSV vorgesehen. Da gibt's nichts dran zu rütteln.
Ja, ja, die sind ähnlich wie die Hertha, finde ich. Die spielen auch nicht so toll, wie die denken. Also ich sage zu jedem Verein, ich wollte gerade sagen, die Vereine lachen wahrscheinlich über mich, weil ich zu jedem Verein sage, ihr seid nicht so gut, wie ihr denkt, aber die Tabelle lügt leider nicht. 3 Euro in den Eintracht-Phrasentopf. Aber ich hoffe einfach, dass sich das, um nochmal 3 Euro zu zahlen, auf lange Sicht ausgleicht. Und die Verhältnisse wieder gerade gerückt werden und so Mannschaften wie Stuttgart, die wirklich gut spielen, dass sie dann auch weiter vorrutschen und so Mannschaften, die eigentlich gar nicht so toll sind, aber punkten wie Hertha und Hamburg so ein bisschen abrutschen.
Ja, aber da brauchen wir uns auch eigentlich keine Sorgen zu machen, wie ein weiser Fußballmensch mal sagte, die Liga ist zementiert, ja, und ist klar, dass die ersten Plätze den 4 Mannschaften gehören, die da oben stehen, Bayern, Dortmund, Schalke, Wolfsburg, weil sie die meiste Kohle haben, ja. Dann kommen irgendwo die ganzen, die Glück ja, haben und die Traditionsvereine und dann kommt da unten der ganze Rest, den kein Mensch sehen will. Und Darmstadt und Ingolstadt sind ja sowieso klar, dass die nächstes Jahr da nicht mehr mitspielen dürfen.
Ist auch merkwürdig, die zwei. Die Bundesliga, die ist schon eine verrückte Saison. Die Eintracht ist so da mittendrin und spielt gut und gewinnt oft und hat jetzt ein bisschen Pech gehabt, aber der Rest ist ja, das kannst du ja gar nicht mehr tippen. Also was ist denn da los?
Also da ich kommt sehe irgendwie, in den Spielen regelmäßig irgendwie schlecht aus. Ja. Da tippst du einmal auf Dortmund und dann, was passiert?
Genau,
ja, unentschieden gegen Hoffenheim.
Genau, die vorher auch nur einen einzigen Punkt geholt haben, die holen ausgerechnet ihren zweiten Punkt gegen Dortmund. Ja. Und dann ist irgendwie gefühlt mit einer der besten Trainer in Europa, Lucien Favre, hört nach 5 Spielen auf, nachdem er die Mannschaft vom Relegationsspielen in die Champions League geführt hat. Einer der unsympathischsten Trainer, die ich kenne, die ich durch diese Dokumentation Trainer von Aljoscha Pause, da haben die den auch so ein bisschen begleitet. Einer der unauthentischsten Leute, und der kommt neu dahin, André Schubert, und die gewinnen plötzlich.
Ja gut, ich meine, das darf man
jetzt. Das ist alles verrückt.
Das darf man jetzt nicht überbewerten. Also das hängt ja jetzt nicht mit den Personen zusammen, sondern du kannst eigentlich immer dir das angucken, wenn du einen Trainerwechsel hast, das Spiel danach wird doch meistens gewonnen, weil einfach eine ganz andere Stimmung da ist, eine ganz andere Einstellung, der Gegner verunsichert ist, die eigene Mannschaft irgendwie total motiviert ist. Also von daher, das würde ich jetzt nicht an den Personen festmachen, wobei ich diese Favre-Nummer schon sehr absurd fand.
Krasse Nummer,
ja. Ja, sich da quasi an dem Verein vorbei Tatsachen zu schaffen und an die Öffentlichkeit zu wenden. Also auf der einen Seite frage ich mich, wie verzweifelt muss man sein, um so eine Nummer zu bringen? Und zum anderen, will man danach auch vielleicht keinen Job mehr haben? Ich meine, welcher Verein holt denn jemanden noch so als Trainer, wenn er nicht weiß, ob der nicht übermorgen wieder irgendwo eine komische Pressekonferenz gibt und einfach mal irgendwie Tatsachen schafft? Das ist doch auch so ein bisschen risikoreich, wenn du da so aus Vereinssicht da irgendwie drauf guckst.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der hat so gute Arbeit geleistet, der wird drüber hinweggesehen. Weil er hat bei Hertha, glaube ich, bei seinem Abschied war das auch so ein bisschen strange. Und dann hat Gladbach ihn ja trotzdem geholt.
Und ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen strange. Die Kollegen vom Rasenfunk haben ihn ja so ein bisschen mit Monk verglichen. Ich glaube, das passt an dieser Stelle schon
ganz stimmt. Gut. Ich glaube, ich habe ein Interview auch gelesen mit dem Gladbacher Verantwortlichen Elf Freunde. Da haben die es auch schon, das war glaube ich schon vor ein paar Wochen oder Monaten, da haben die es auch schon angedeutet. Der hat ja, ich glaube, der Favre hat in der Zeit mit Max Eberl zusammen, hat er ihm glaube ich schon 6-7 Mal seinen Rücktritt angeboten, beziehungsweise musste der Eberl mit Engelszungen immer wieder auf ihn reinreden. Das ist, glaube ich, bei so Genies ist das so. Also die sind so in ihrem Ding gefangen. Ich glaube schon, dass der Favre tatsächlich irgendwie nächtelang auf seinem Dachboden hockt und sich Spiele anguckt und hin und her spult und schaut und tut. Ich glaube, der ist dann in so Situationen, wenn er merkt, dass der Fußball ihm, er will ihn ja berechnen im Endeffekt, was wir vorhin gesagt haben, aber du kannst den Fußball leider nicht berechnen. Und wenn du wissenschaftlich an den Fußball rangehst und Fußball ist so viel Zufallsprinzip und Chaostheorie, ich glaube, wenn du dich da so reinsteigerst, da kannst du, da verzweifelst du auch teilweise, weil das halt auch nicht gerecht ist. Wenn du dir irgendwas Geiles ausdenkst und es klappt alles und plötzlich geht der Ball aber bei dir an den Pfosten und irgendein Graupenkicker wie Sandro Wagner schießt plötzlich ein Tor, da kannst du, glaube ich, als Trainer, ich glaube, ich würde auch durchdrehen, wo du dann, da ist es, glaube ich, sogar besser, wenn du so eine Distanz zu dem Spiel hast wie Armin Fee, was wir schon mal angesprochen haben, der das dann nicht alles ganz so persönlich nimmt, sondern der sagt, oh ja, klar, es gibt so Tage und im Endeffekt ist es, das sind zwar alles Phrasen, aber dieses, es gibt so Tage und manchmal geht der Ball nicht rein, da ist was dran. Und
ja, das ist ja auch Fakt, ja. Also ich meine, das sagt er ja auch nicht aus Jux an der Dollerei, sondern das, er hat ja durchaus recht. Und ich meine, klar kannst du dich darüber aufregen, aber außer einem hohen Blutdruck bringt dir das halt am Ende auch nichts. Ja. Dann musst du halt einfach sagen, okay, war halt einfach ein schlechter Tag, die Mannschaft hat Qualität, das passt soweit, das, was ich sehe. Okay, ein paar Kleinigkeiten kannst du immer verbessern, musst du auch. Und dann halt daran arbeiten und halt einfach sagen, okay, wir halten an unserem Konzept fest, so ähnlich wie du ja jetzt eben gesagt hast mit Stuttgart, die halt einfach sagen, okay, war halt zwei doofe Spiele, jetzt halten wir mal dran fest und siehe da, es funktioniert. Ja? Von daher Vollgas gegen Hertha. Hinten reinstellen hat noch nie irgendwie bei der Eintracht funktioniert. Ja? Versuchen, die Tore zu machen, jetzt wo es noch geht. Gerade jetzt, wo halt, wie gesagt, mit Hertha und Ingolstadt auch Gegner
die Brocken kommen ja auch noch.
Ganz klar einfach gewinnen muss, da gibt es keine Diskussion und danach wird es halt dann einfach eklig. Ja.
Ja, gut, aber wir kennen halt so eine Eintracht, wir wahrscheinlich reden wir in zwei Wochen, dass wir nur einen Punkt geholt haben aus den zwei Spielen und dann gewinnen wir, wie letztes Jahr haben wir auch erst in Gladbach angefangen, irgendwie unsere Spiele zu gewinnen. Naja, wer weiß es schon.
Gladbach steht jetzt auf Platz 16, also da ist jetzt alles irgendwie drin.
Das ist so krass. Ich habe hier in meinem Regal noch die ganzen 11 Freunde stehen, da habe ich die, keine Ahnung, eine Ausgabe, die irgendwie 4-5 Ausgaben her ist, da ist aber Max Kruse noch auf dem Titel drauf und da steht neue Fohlen-Elf oder sonst irgendwas. Ey, Fußball ist einfach so krass. Also wenn du dir das überlegst, vor ein paar Wochen war Gladbach noch, die haben im Pokal sogar noch, nach dem Pokal wurden die noch gefeiert, da hat Stindl sogar noch ein Tor gemacht, glaube ich.
Ja.
Und das geht einfach so schnell. Du brauchst einfach nur einen schlechten Drecksstart in Dortmund haben, die auch wieder on fire sind. Die gewinnen 4-0 gegen dich und dann bricht dir alles zusammen.
Ja,
aber deswegen ist bei der Eintracht ja auch gut, weil die Eintracht hat zwar jetzt Pech gehabt, aber ich glaube, man wird, ganz normale Wahrscheinlichkeitsrechnung, man wird nicht immer Pech haben. Und wenn jetzt unser Pech quasi langsam aufgebraucht ist mit dem Ding in Schalke und in Wolfsburg hatten wir auch ein bisschen Pech, dann kommen auch Spiele, wo wir dann hier sitzen und wo wir uns wahrscheinlich dem Gegner entschuldigen müssen und sagen, ach du liebe Zeit, heute ist das Pendel zu unseren Gunsten ausgeschlagen und ich glaube, das wird alles die Saison für uns bereithalten. Und ich hoffe, dass wenn die Bundesliga so chaotisch bleibt, so wie sie gerade ist, dass die Eintracht so ein bisschen zu den Teams gehört, die das so ein bisschen ausnutzen, weil die Eintracht hat auf jeden Fall die Qualität dazu.
Wir
haben jetzt viel über Theorie und Praxis geredet. Theoretisch gesehen, auf dem Papier kann die Eintracht echt um die Plätze, weiß ich nicht, kommt drauf an, wie Leverkusen sich noch entwickelt, aber um die Plätze 6 und 7 kann die Eintracht meiner Meinung nach echt mitspielen.
Um mal das Theoretische auf dem Papier beiseite zu schieben, jetzt mal so frei von der Leber weg und aus dem Bauch raus, was tippst du denn für den Sonntag?
Boah, das ist schwierig. Ich habe im Köln... Ich tippe 0-1, leider. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe diesen komischen Scheiß Ibisevic immer noch vor meinem Gesicht, der dann irgendwann in der 80. Minute das 0-1 macht.
Ja, ich habe lange überlegt, ob ich den Tipp bringen soll, aber ich bleibe dabei.
Ich wollte gerade sagen, darf ich den hier vorwegnehmen? Du musst 7-2 tippen, stimmt?
Korrekt, das ist mein Tipp. Ich war
im
Bremen Stadion mit dem 5-2, ich war gegen Köln im Stadion mit dem 6-2. Ich bin jetzt am Sonntag wieder im Stadion. Das wird ein 7-2. Da gibt es gar keine Diskussion. Ja?
Sehr gut. Wenn 7-2 ausgeht, dann verspreche ich dir schon mal, da können die ganzen Schlüsseldienste im Umkreis schon mal freuen.
Also wenn ich Schlüssel an mir vorbeifliegen, so Richtung Spielfeld, dann weiß ich, das sind deine.
So sieht's aus. Wenn die Eintracht 7-2 gewinnt, dann rufe ich alle Schlüsseldienste im Ort an.
Ich glaube, wenn das nachher wirklich so ausgeht und ich dann nicht irgendwie in Fünfer in der Lotterie draufgesetzt habe, ich glaube, dann kann ich mir...
Ich wollte gerade sagen, ey, du musst das Ja tippen, also das meine ich jetzt ernst, weil ich kenne das, wenn man so Sachen irgendwie vor sich hin sagt und sagt, und bla bla. Ich hatte das nämlich einmal, da hatte Schalke irgendwie gegen Helsinki gespielt, irgendeine Scheiße, haben irgendwie diesen Baden gegangen, 4-0, und dann haben die zu Hause 6-1 gewonnen, und ich habe vorm Spiel, habe ich noch aus Scherz so ein bisschen bei Tipico herumgespielt und habe das aber nicht getippt, und das war eine 200er Quote. Also guck mal, ob du einen Wettanbieter findest, der das 7-2 annimmt. Ich meine, scheiß auf die 2 Euro, wenn du dann am Ende einen Tauri rauskriegst.
Ja, ist doch okay, komm mal.
Ich tipp's
auch. Kann man ja dann reinvestieren. Ist ja
genau. Ein Ding. Ich sichere das ab, genau. Ich muss es ja auch tippen. Ich muss ja damit den Wettgewinn meinen Schlüsseldienste bezahlen.
Ja, ich kann ja gucken, wenn da eine größere Summe rauskommt, kann ich dir ja deinen Schlüsseldienst bezahlen, wenn ich dann schuld bin.
Sehr gut. Naja.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir mehr oder weniger durch. Nächste Woche haben wir dann hoffentlich wieder etwas größere Runde, Herr Marvin.
Dann gibt es auch wieder Empfehlungen von mir nächste Woche.
Genau, wir empfehlen auf jeden Fall diese Woche wieder, so wie wir es jede Woche tun, die Zusammenfassung von Rese Sportkultur des gestrigen Spieltages in den 11 einzigartigen GIFs. Das ist so eine Dauerempfehlung, die sollte man sich immer angucken.
Ja, die ist echt sehr gut.
Keinerlei Diskussion. Nächste Woche ist Marvin wieder da. Ich weiß gar nicht, ob Dennis auch schon wieder in deutschen Landen ist, und Frau Alex müsste sich auch irgendwie wieder blicken lassen. Von daher können wir nächste Woche wieder in großer Runde diskutieren und mal sehen. Hoffen wir mal, dass ich mit meinem Tipp bis dahin dann richtig gelegen habe.
Fantastisch. Sehr gut.
Alles klar. Dann danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschö. Yeah.